Platon ist der Anti-Ideologe schlechthin. Ja? Also wenn wir auf Platon wirklich zurückgreifen, auf die Art und Weise, mit Meinungen umzugehen, mit uns selbst umzugehen, ist das eine Schulung im anti-ideologischen Denken.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und ich bin, kann ich sagen, ein bisschen aufgeregt, denn heute reden wir über einen der bekanntesten, vielleicht sogar den bekanntesten Philosophen überhaupt, Platon. Bei Platon fangen viele, habe ich das Gefühl, mit dem Philosophiestudium an. Ich glaube, bei mir war es so, ich hatte in der Schule Philosophie, Descartes war vorher, aber dann ging es mit Platons Phaidon direkt weiter. Auf Platon geht vieles zurück. Platon ist für die westliche Geistesgeschichte unfassbar wichtig. Gleichzeitig schreibt meine heutige Gästin in ihrem Buch aber auch, irgendwie ist der gefühlt an der Uni schon wieder so ein bisschen out oder manchmal so ein bisschen für so ein Randdasein heutzutage in der Philosophie. Dann gibt es ja diesen anderen Spruch, der sagt, eigentlich ist die ganze westliche Philosophie nur eine Fußnote zu Platon. Das wollen wir heute mal entröseln und ich spreche darüber mit Bettina Fröhlich. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Eichler.
Sie unterrichten Philosophie an der HU Berlin und Sie haben im Reklam Verlag 2023 Platon eine Einführung veröffentlicht. Woher kam das denn, ich fange immer so ein bisschen persönlich an, bei Ihnen im Leben überhaupt dieses, sagen wir mal, Interesse für Philosophie, aber warum dann von allen Philosophen der Fokus auf Platon unter anderem?
Ja, ich fange mal so an. Die erste Begegnung mit Platon war nicht sehr glücklich. Das war eine schwierige Beziehung zunächst. Mhm. Es war keine Liebe auf den ersten Blick, so sage ich das jetzt mal. Ich habe mein Studium begonnen mit einer intensiven Nietzsche-Lektüre. Und war ganz geprägt von Nietzsches Sicht auf Platon. Nietzsche hat eine große Bewunderung für Platon gehabt, aber auch sehr viel Kritik geübt an dieser Philosophie. Und er hat eine spezifische Sicht entwickelt, eine sogenannte Zwei-Welten-Lehre, die auf die Tradition zurückgeht. Aber er hat das nochmal als Sichtweise aufgerollt. Also nach dieser Zwei-Welten-Lehre gibt es eine sogenannte Welt der Ideen, der ewigen Ideen und eine sinnliche Welt. Und beides ist doch getrennt voneinander. Und ich habe diese Sicht aufgenommen und habe durch diese Nietzsche-Brille den Platon betrachtet und fand ihn am Anfang überhaupt nicht attraktiv. Ich habe dann Zweifel bekommen an dieser Sichtweise, weil ich gesehen habe, dass es doch eine starke Diskrepanz gibt zwischen der Wirkungsmächtigkeit von Platon und dieser doch recht intellektuell dürftigen philosophischen Anschauung. Das passte meiner Meinung nach nicht zueinander. Wenn ein Philosoph so eine Wirkung entfalten kann, wie Platon das getan hat, dann muss er doch auch etwas zu bieten haben. So meine Überlegung. Und diese Zwei-Welten-Lehre ist einfach sehr leicht und sehr schnell zu widerlegen mit dem sogenannten Chorismos-Argument. Also wenn hier eine geistige Welt als Ursache der Sinnenwelt angenommen wird, die getrennt ist, dann kann diese geistige Welt nicht Ursache sein, denn als getrennte kann sie nicht auf die Sinnenwelt wirken und auch nicht von uns erkannt werden. Das ist ein Argument, was schon Aristoteles gegen diese Lehre vorgetragen hat. Und das ist also sehr einfach, diese Zwei-Welten-Lehre zu widerlegen. Und ich habe dann versucht, noch einmal ganz neu, ohne Nietzsche-Brille, den Platon zu lesen. Das kann man schon durchaus tun, wenn man ganz konzentriert die Vorurteile erst einmal weglässt und noch einmal unbefangen an diese Texte herangeht. Und bei dieser Lektüre habe ich gesehen, dass Platon ein unglaublich komplexer, vielfältiger, lebendiger Denker ist, der eine Philosophie entworfen hat, die antidogmatisch und antiideologisch ist. Also eine sehr lebendige Philosophie des Prüfens, der Wahrheitssuche, des Dialogs. Und das hat mich begeistert und begeistert mich bis heute. Ich habe also in den letzten Jahrzehnten seit meinem Studium doch sehr intensiv Platon gelesen und studiert und bin eigentlich immer noch dabei, diese Tiefen der platonischen Philosophie wirklich auszuloten und zu verstehen. Das ist ein jahrzehntelanger Prozess.
Das finde ich interessant, weil dieser doppelte Blick auf Platon, dass einerseits immer klar ist, einer der größten Philosophen, einer der wichtigsten Philosophen, ein absolut genialer Denker, und dass das gleichzeitig immer so einhergeht mit so einer Verflachung bis Verniedlichung eigentlich. Das habe ich schon auch früh in der Schule schon so ein bisschen wahrgenommen, weil die Dialoge natürlich erst auch, wenn man zum ersten Mal reinliest, manche zumindest recht eingängig sind und man so das Gefühl hat, okay, ich verstehe, was hier passiert, und dann manche der Argumente in den Dialogen, wenn man die aber rekonstruiert, hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt schon das Argument, also das kann er jetzt geglaubt haben. Ist das tatsächlich so? Also zum Beispiel im Phaidon halt, wo es um die Unsterblichkeit der Seele geht, da kommt ja auch diese ganze Ideenwelt mit rein. Und das fand ich nochmal spannend in der Lektüre auch ihres Buches jetzt, dass sie am Ende nochmal so aufzählen, wer alles gegen Platon eigentlich so vom Leder gezogen hat. Also Foucault und Popper und Nietzsche und Heidegger, glaube ich, auch und so. Und ja, dass das so ein vielschichtiger Denker ist, der uns aber auch immer diese Rätsel aufgibt. Ist das so einfach gemeint oder nicht? Das ist schon irgendwie so ein bisschen das Wesen auch dieser Platon-Auseinandersetzung, oder? Dass man so ein bisschen suchen muss, wo ist jetzt eigentlich da der Gehalt, die Lehre? Oder ist die Lehre vielleicht auch gar nicht in den Dialogen, sondern woanders? Das ist echt irgendwie sehr komplex, oder?
Ja, wir kommen ja später noch auf diese ganze Frage der Interpretation und Rezeption der platonischen Philosophie. Das ist ein wirkliches Kampfgebiet. So würde ich das mal beschreiben. Es ist ein Schlachtfeld. Es gibt sehr unterschiedliche Deutungstraditionen, die jahrhundertelang das Platonbild beherrscht haben. Aristoteles und der Neuplatonismus sind hier zu nennen. Aber das geht ja weiter in der Gegenwart. In der modernen Platonforschung gibt es eben auch sehr intensive und auch kontrovers geführte Debatten über das richtige Platonbild. Und das hat natürlich auch mit der platonischen Philosophie selbst zu tun. Also wenn ein Philosoph eine eindeutige Lehre präsentiert in monologischer Form, in Traktatform, gibt es natürlich auch immer Deutungsprobleme, Deutungsfragen, aber dann kann nicht solch ein Streit entbrennen. Und bei Platon ist es anders. Er schreibt einfach keine Traktate und bedient sich nicht dieser monologischen Form, auch wenn einige Texte auf den Monolog teilweise zurückgreifen. Also versucht er doch durchgängig diese Dialogform hier zu präsentieren. Und Dialog heißt ja immer, dass es mehrere Gesprächspartner gibt, die miteinander debattieren. Und in diesen platonischen Dialogen ist das meistens Sokrates, der als Dialektiker auftritt und unterschiedliche Gesprächspartner hat, Sophisten, aber auch Athener Bürger oder teilweise Kinder, Jugendliche, mit denen er spricht. Und da ist es natürlich immer schwierig zu entscheiden, was ist jetzt platonische Auffassung? Ja, wir können ja nicht diese Meinung der Gesprächspartner einfach mit Platons Auffassung identifizieren. Und es ist auch nicht gestattet, sage ich jetzt mal, die sokratische Meinung oder die sokratische Auffassung, die er hier vertritt, in einigen Dialogen mit Platons Meinung einfach gleichzusetzen. Sokrates gibt an einigen Stellen fremde Meinungen vor, um das Gespräch erstmal weiterzubringen. Ja, wenn der andere nicht weiter weiß und in Aporie gerät, dann präsentiert Sokrates oftmals fremde Auffassungen, um das Gespräch wieder zum Laufen zu bringen. Es ist also sehr schwer entscheiden und zu erkennen, was in diesem ganzen Werk entspricht denn wirklich Platons eigener Auffassung. Und das ist, glaube ich, der Grund, weswegen es doch solch unterschiedliche Auffassungen zu Platon gibt und so ein Streit auch entbrannt ist. Es ist einfach doch sehr schwer zu erkennen. Es ist keine Lehre eigentlich, die Platon uns hier präsentiert, keine Theorie, auch wenn viele Konzepte in diesen Dialogen enthalten sind. Entwirft Platon also keine systematische Theorie der Ideen zum Beispiel. Das ist auch schon oft erkannt worden, jetzt in der modernen Platon-Forschung, dass es keine ausgearbeitete Ideenlehre bei Platon gibt. Die Idee ist oftmals Thema in Dialogen, da wird sie erwähnt, der Begriff Idea wird gebraucht. Aber es findet sich nirgendwo eine ausgearbeitete Theorie, die verschiedene Aspekte umgreift, die man eigentlich bei einer Ideenlehre erwarten würde. Und so verhält es sich auch mit anderen Dingen, wie zum Beispiel den Prinzipien, den höchsten Seinsprinzipien, das eine und die unbestimmte Zweiheit. Da sagen einige Interpreten, das ist die Tübinger Schule, Platon vertritt so eine Theorie der höchsten Seinsprinzipien. Aber
die Tübinger sagen, dass es noch außerhalb der Dialoge noch quasi einen anderen Platon eigentlich gab, der der eigentliche ist, oder?
Genau. Die Tübinger greifen auf eine sogenannte ungeschriebene Lehre zurück. Eine ungeschriebene Lehre, das ist eine Überlieferung, da sind also Aussagen enthalten, die Schüler von Platon gemacht haben. Und das ist meistens Aristoteles, der von einer mündlichen Lehre berichtet, die Platon in der Akademie gehalten hat. Oder es sind Schüler von Aristoteles, die Inhalte dieser mündlichen Lehre wiedergeben. Aber es ist eben nicht im schriftlichen Werk enthalten. Diese Prinzipienlehre also wird hier mit dieser ungeschriebenen Lehre verbunden. Und auch hier kann man eben sagen, wie bei der Ideenlehre, dass sich solch eine Prinzipienlehre nirgendwo findet im schriftlichen Werk. Das wird dort im Schriftwerk nicht ausgearbeitet. Und es gibt dann darüber hinaus noch etliche andere Einwände gegen diese Tübinger Deutung. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf.
Ja, jetzt haben wir sie schon alle einmal erwähnt, die großen drei griechischen philosophischen Klassiker, Sokrates, Platon, Aristoteles. Und es ist irgendwie spannend, dass die alle so immer einen Blick auf den jeweils anderen haben. Also wir haben Sokrates, von dem wir keine eigene Lehre, eigen Geschriebenes quasi überliefert haben. Dann haben wir Platon, von dem wir aber fast nur in Anführungsstrichen diese Dialoge haben, in denen Sokrates jetzt auftritt, wo man dann quasi fragen kann, ist dieser Sokrates, über den Platon schreibt, ist das der richtige Sokrates oder wird das irgendwann zum platonischen Sokrates eher? Und dann haben wir wiederum Aristoteles, wie Sie gerade gesagt haben, also der Schüler von Platon, der wiederum etwas über Platon schreibt, bei dem wir uns fragen, okay, können wir das jetzt quasi für bare Münze nehmen? Und von Aristoteles ist ja auch nicht alles erhalten, was er gelehrt hat. Vielleicht können wir mal darüber reden, zunächst einmal die ersten beiden, Sokrates und Platon. Also was ist denn, oder also Platons Hintergrund und welche Rolle spielt Sokrates eigentlich? Wie hängen diese beiden Figuren zusammen?
Ja, vielleicht fange ich mal so an. Die erste Begegnung, die Platon mit Sokrates hatte, war schon recht zeitig. Er hat Sokrates mit 20 Jahren kennengelernt und hat sich dann zu diesem Kreis um Sokrates gehalten bis zum Tod des Sokrates. 399 war der Prozess. Sokrates ist angeklagt worden. Die Anklage lautete auf Jugendverderb und Gottlosigkeit. Das hat man ihm vorgeworfen. Und es gibt diese Verteidigungsrede, die Platon gestaltet hat. Aber auch von Xenophon gibt es eine Verteidigungsschrift. Xenophon war ein Schüler des Sokrates und hat so wie Platon auch Dialoge verfasst, sokratische Dialoge, die aber doch etwas anders gestaltet sind, wenn es auch keine wirklichen Widersprüche gibt. Und jetzt sind wir beim Problem. der sokratischen Frage sozusagen. Also wir haben von Sokrates selbst keine Schriften. Er hat nichts geschrieben. Zumindest ist uns das nicht bekannt. Also vielleicht hat er doch die eine oder andere Aufzeichnung mal gemacht, aber wir haben keine Schriften, keine Werke von Sokrates. Aber es gibt Schüler, die Sokrates hatte. Er hatte immer einen Kreis von Personen um sich, die sehr interessiert waren an dieser Philosophie. Und diese Schüler haben in der Zeit nach Sokrates Tod Dialoge verfasst. Also Platon war nur einer von den Schülern, der solche Dialoge verfasst hat. Die Dialoge der anderen Schüler sind uns leider nicht vollständig überliefert. Wir haben nur Fragmente dieser Dialoge. Von Xenophon ist noch relativ viel überliefert. Und wenn man das vergleicht mit den platonischen Dialogen, dann sieht man, dass Platon also einen ganz anderen Anspruch hatte. Ja, er hat einen Sokrates hier gezeichnet, der eine, ich sag mal, tiefe Philosophie vertreten und gelebt hat. Also eine Philosophie, die in Stufen schrittweise tiefer in die Denkvoraussetzungen hineingeht bis zu einer letzten Prämisse. Und das findet man beim Xenophon nicht. Beim Xenophon ist das ein Sokrates, der also ein guter Athener Bürger war und eine praktische Philosophie vertreten hat, die vor allem aus Lebensregeln besteht. Das sind praktische Lebensregeln, die gut zu begreifen sind. Da ist keine intellektuelle Tiefe da. Ja? Also es ist eher ein gut bürgerlicher, praktischer Denker, der Unterstützung, Lebensunterstützung bieten wollte und auch eine gewisse Frömmigkeit gelebt hat. Auch das ist der xenophontische Sokrates. Und jetzt kann man natürlich fragen, also ist denn der platonische Sokrates nun der echte, ja, der richtige Sokrates? Oder ist das ein Sokrates, der jetzt stark durch Platon selbst geprägt worden ist? Ja? Das ist die sogenannte sokratische Frage. Da gibt es viele Auseinandersetzungen und Studien dazu. Es gibt Skeptiker, die sagen, also wir finden beim Platon so gut wie gar nichts vom historischen Sokrates. Das ist also ein ganz platonisch gefärbter und konstruierter Sokrates. Und es gibt andere, die nicht so skeptisch sind und sagen, nein, also bei Platon finden sich dann doch viele Gehalte und Elemente, die man durchaus dem historischen Sokrates auch zusprechen kann. Ja? Also es gibt einen Philologen, Döring heißt dieser Mann, und der hat diese Schriften der Sokrates-Schüler verglichen und sagt, also hier gibt es doch starke Parallelen zu dem, was Platon als sokratisch hier ausgibt. Bei allen Differenzen gibt es eben auch starke Parallelen. Und er ist der Meinung, dass wir doch davon ausgehen können, dass die Apologie und die Frühdialoge, die Tugenddialoge einen historischen Kern enthalten. Dass hier also der historische Sokrates in Wesenszügen dargestellt wird, in den Grundzügen, und die platonische Zutat ist sozusagen eine Ausgestaltung. Also man kann sich nicht vorstellen, dass Gespräche so perfekt gehalten worden sind, wie Platon das darstellt. Ja, das ist ja ein perfekt durchkonstruiertes Gespräch. Und alles hängt miteinander zusammen. Und solche perfekten Gespräche gab es sicher nicht in der Wirklichkeit. Und die platonische Zutat, so könnte man sagen, ist eine Perfektionierung des sokratischen Gesprächs, eine Durchgestaltung, eine Komposition noch einmal, die aber sich wahrscheinlich an das gehalten hat, was er als sokratisches Gespräch als junger Mann erlebt hat.
Interessant, dass es mit dieser vielleicht realistischeren Darstellung anfängt und dann eher vielleicht Platons eigene Ideen sind. Es gibt das manchmal bei so Fernsehserien, die auf Filmen basieren oder sowas. Da sind dann die ersten paar Folgen sind noch wie der Film und dann gibt es aber irgendwie 6 Staffeln und da passieren dann irgendwie ganz andere Sachen. So mit dem Bild kann man es vielleicht auch so ein bisschen vergleichen. Ist das denn so, dass dann quasi dass es vielleicht nach Sokrates Tod noch wichtig war, eben einfach erstmal aufzuschreiben, was passiert ist tatsächlich. Und dann später konnte man selber mehr mit der Form machen. Denn woran es Menschen natürlich erinnert, die vielleicht mit Philosophie nichts zu tun haben, ist ja die Bibel, wo wir auch diese Evangelien haben und da ja sogar 3-mal dann steht oder 4-mal sogar, was jetzt Jesus auf diesen verschiedenen Stufen da gemacht hat und da auch eine ganz lange Auslegungsgeschichte ist. Also weiß man das? Warum fangen die überhaupt an, diese Dialoge zu schreiben? Man könnte sich ja auch vorstellen, vielleicht ist es politisch, also Sokrates ist quasi schon so eine Art Märtyrerfigur vielleicht geworden und muss jetzt auch ausgeschmückt werden, könnte man sich auch vorstellen.
Ja, es ist sicher eine Rechtfertigung. Erstmal der Versuch einer Verteidigung, einer Rechtfertigung. Also nach diesem Prozess war ja viel Unruhe in Athen und die Athener Bürger waren aufgebracht über das Auftreten des Sokrates vor Gericht. Das empfanden viele als provokant und sogar als arrogant, als Hochmut. Und die Anhänger des Sokrates waren sehr niedergeschlagen und verzweifelt über den Ausgang dieses Prozesses. Also sie empfanden das als ungerecht, ja? So wie Platon auch dieses Gerichtsurteil als ein Unrecht empfunden hat gegenüber einem Philosophen, der gerade nicht der Stadt Schaden zufügen wollte, sondern zum Nutzen der Stadt und der Bürger handeln wollte. Also so ist ja auch diese Verteidigungsrede des Platon gestaltet. In dieser platonischen Apologie tritt Sokrates auf und bezeichnet sich als jemand, der den Gott Apollon bei seinem Werk unterstützt. Er ist ein Diener des Apollon, der hier die Bürger zur Selbsterkenntnis und zur Tugend hinzuführen sucht. Und dieser Rückgriff auf Apollon ist natürlich ein Kunstgriff, den vielleicht Sokrates tatsächlich gemacht hat in der Situation, plausibel zu machen, dass er eben nicht den anderen schaden wollte mit diesen prüfenden Gesprächen. Ja? Also wenn er auf den Gott zurückgreift, an den die Polis glaubt, an den die Bürger glauben, dann hat es natürlich eine stärkere Kraft, stärkere Wirkkraft. Und ich glaube schon, dass das Schreiben von Dialogen in der Zeit nach dem Tod des Sokrates den Zweck hatte, hier etwas richtig zu stellen, ja, also ein richtiges Bild des Sokrates zu zeichnen und ihn noch einmal zu verteidigen gegenüber den Angriffen von vielen Athener Bürgern. Die Athener Bürger, also die Konservativen vor allem, sahen in Sokrates eher eine Bedrohung. Man hat Sokrates verwechselt mit den Sophisten. Ja? Die Sophisten wurden von etlichen Bürgern nicht gern gesehen in der Stadt, weil man gesagt hat, es sind Intellektuelle, die unsere Werteordnung zerstören und angreifen durch dieses kritische Fragen, durch diese Argumentationstechniken, die jede Wahrheit auch wieder als Unwahrheit aufzeigen konnten. Und Sokrates wurde eben als Sophist von vielen angesehen, der nichts Konstruktives erbracht hat, sondern eher das Vorhandene, die vorhandenen Werte destruiert hat und zerstört hat. Ja. Ja, und die Schriften der Schüler waren dann ein Versuch, jetzt ein richtiges Bild vom sokratischen Wirken zu zeichnen und ihn zu rechtfertigen.
Wie lassen sich denn diese Dialoge, die wir von Platon haben, gruppieren? Weil genau, landläufig sagt man immer, in den ersten ist es eher so, dass wir noch den tatsächlichen Sokrates da vielleicht in Teilen hören und dann in den späteren scheint dann Platon stärker durch. Gleichzeitig ist ja, wenn ich das richtig verstehe, gar nicht ganz klar, welcher Dialog ist von wann, weil die nicht alle quasi datiert sind. Also man muss dann versuchen, irgendwie rauszufinden, okay, worauf beziehen die sich oder taucht das auch irgendwo anders mal auf in der Geschichte, dass man da so Querverbindungen machen kann. Was Lässt sich dazu sagen, zu diesem Dialogwerk, wie das zu ordnen ist?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Diese Frage der Chronologie, weil Platon selbst keine Angaben dazu macht, wann er welches Werk verfasst hat. Also auch spätere Interpreten, antike Autoren haben keine Angaben dazu gemacht. Es lag wahrscheinlich daran, dass man diese historische Seite des Schreibens noch nicht viel Sinn hatte. Ja? Das war irgendwie nicht wichtig. Es war nicht relevant, wann genau ein Werk entstanden ist. Und die moderne Platon-Forschung hat dann versucht, eine relative Chronologie zu entwickeln, mithilfe von sprachstatistischen Untersuchungen, mithilfe von Sprachanalysen. Aber das Verfahren ist natürlich begrenzt. Man kann keine absolute Chronologie erstellen. Das heißt, wir wissen nicht, in welcher genauen Reihenfolge diese Dialoge entstanden sind. Wir haben nur eine relative Ordnung, also wissen, dass in der frühen Zeit nach Sokrates Tod, nach 399, die sogenannten sokratischen Dialoge, die Tugenddialoge entstanden sind. Das sind also diese eher kleineren Dialoge, die eine Tugend zum Thema haben, wie der Laches oder der Chamides, wo es um die Besonnenheit geht. Aber das sind dann auch Dialoge, die in diese frühe Zeit hineinfallen, die sich mit der Sophistik auseinandersetzen. Platon hat viele Dialoge verfasst, in denen sich Sokrates sehr kritisch mit sophistischen Auffassungen und Methoden auseinandersetzt. Zum Beispiel der Menon, das ist ein Schüler des Gorgias. Oder wir haben den Protagoras, das ist eine Auseinandersetzung mit dem berühmten Sophisten Protagoras. Das ist also eine frühe Gruppe der Tugenddialoge und der Auseinandersetzung mit der Sophistik. Und dann wird eine mittlere Gruppe angenommen. Das sind Dialoge, die wahrscheinlich in der Zeit entstanden sind, als Platon schon seine Akademie gegründet hat. Also er hat mit 40 etwa eine eigene Schule gegründet. Er hat ein Grundstück gekauft am Stadtrand von Athen und hat diese Schule Akademie genannt nach dem Namen des Heros Akademos. Ja, das war die Heldenfigur, die dort mit diesem Grundstück verbunden war. Und in dieser Akademiezeit sind große Dialoge entstanden, wie die Politeia, die als Hauptwerk von Platon gilt, die Politeia. Das ist der große Staatsentwurf, der aber auch erstmal mit einem Tugenddialog beginnt. Das erste Buch ist eine Untersuchung über die Gerechtigkeit, die zwischen Sokrates und drei Bürgern geführt wird. Das ist die Politeia, aber auch der Phaedros gehört in diese mittlere Zeit, Phaedros oder auch der Theaetetos. Phaidon und Symposion sind wohl auch eher in der mittleren Zeit entstanden. Da geht der Streit, ob das zu der frühen Gruppe zuzuordnen ist oder eher zur mittleren Gruppe. Aber ganz sicher ist wohl die Politeia, Parmenides und auch der Theaetetos dieser mittleren Gruppe zuzurechnen. Und dann gibt es ein sogenanntes Spätwerk, ein Alterswerk. Das sind Dialoge, in denen sich Platon noch einmal mit der vorsokratischen Denkweise auseinandersetzt. Also zum Beispiel im Sophistes wird eine Auseinandersetzung mit vorsokratischen Seinstheorien geführt. Aber auch der Parmenides, der noch zur mittleren Gruppe gehört, ist eine Auseinandersetzung mit vorsokratischen Positionen. Zur späten Gruppe gehört vor allem der Timaios und die Nomoi. Die gelten als Alterswerk des Platon. Die Nomoi, das ist der Versuch, nach der Politeia der mittleren Zeit nochmal eine politische Verfassung zu entwerfen, die aber nicht auf Weisheit, auf dem Erkenntnisaufstieg basiert, sondern auf Gesetzen gegründet ist. Ja, das ist ein Verfassungsentwurf, der rein gesetzesbasiert ist. Das ist also ein Unterschied zur Politär, die eigentlich kein ausgeprägtes Gesetzeswerk hat, sondern mit Erkenntnis, mit Einsicht arbeitet bei der Gestaltung der Ordnung und bei der Aufrechterhaltung der Ordnung.
Mit den Philosophen. Herrschern dann da. Wie ist denn so ein Dialog an sich aufgebaut? Also wir haben meistens ein Setting, das es gibt. Das ist meistens irgendwie entweder historisch, also dass man tatsächlich jetzt weiß, okay, Sokrates verteidigt sich gerade vor Gericht, aber manchmal ist es auch einfach, es gab einen Gast mal bei XY und da ist dann meistens Sokrates mit dabei. Und was passiert dann? Vielleicht, wenn wir erstmal von den Tugenddialogen ausgehen, denn dann ist es natürlich auch interessant, uns jetzt mal zu fragen, weil wir haben da auch öfter im Podcast hier schon drüber geredet, wenn wir über Ethik gesprochen haben, verschiedene Ethikformen, und da sagt man ja immer, na, die Tugendethik, das ist das, worum es bei Platon und Aristoteles tatsächlich ging. Deswegen wäre natürlich auch interessant zu fragen, warum geht es denn da um die Tugend? Also sind jetzt zwei Fragen auf einmal, aber was ist denn so der grundsätzliche Aufbau von so einem Dialog?
Ja, der ist ja sehr unterschiedlich. Der Aufbau. Die Tugenddialoge des Frühwerks sind ähnlich aufgebaut. Zumindest jene Tugenddialoge, die zu diesem engeren Kern gehören. Also die Tugenddialoge im engeren Sinn, das sind zum Beispiel Laches, Chamides, aber der Euthyphron gehört auch dazu. Da geht es um die Tugend der Frömmigkeit. Oder Politeia 1, da geht es um die Tugend der Gerechtigkeit. Und die sind ganz ähnlich aufgebaut. Da findet also am Anfang ein sogenanntes Alltagsgespräch statt zwischen Athener Bürgern, zu dem Sokrates dazukommt. Ja? Also Sokrates ist dann einer von diesen Gesprächsteilnehmern. Und in diesem Alltagsgespräch werden praktische Fragen erörtert. Zum Beispiel im Laches wollen zwei Athener Väter, Bürger von Strategen, von Militärs hören, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, sodass sie eine ausgeprägte Tapferkeit entwickeln. Und die beiden Väter fragen dann die Militärs, also ob eine bestimmte Kunst, die Waffenkunst, geeignet ist, die Jugendlichen zur Tapferkeit zu erziehen. Das sind also praktische Fragen, die erörtert werden. Und meistens läuft dann dieses Gespräch so ab, dass ein Streit entsteht, eine Meinungsverschiedenheit oder ein Meinungsstreit. Im Falle des Laches ist es so, dass die beiden befragten Militärs, Laches und Nikias, sich widersprechen in Bezug auf den Erziehungswert der Waffenkunst, der Hoplomachie. Also der Nikias sagt, diese Kunst ist wertvoll und nützlich. Der Laches also sagt, das ist eigentlich eine Scheinkunst. Darauf kann man verzichten. Man macht sich nur lächerlich damit. So, es gibt also einen Meinungsstreit. Und das ist dann für Sokrates Anlass, diese praktischen Fragen zurückzuführen auf die Frage nach der Tugend selbst. Was ist denn die Tugend selbst? Also im Alltagsgespräch wird immer geurteilt über eine bestimmte Frage, wie man Tugend erwerben kann und so weiter. Und das sind Urteile, die eigentlich stets die Erkenntnis der Tugend und das Verständnis der Tugend voraussetzen. Also Nikias und Laches als Militär setzen einfach voraus, was Tapferkeit ist. Sie meinen, ein Verständnis und auch die Wirklichkeit dieser Tugend zu haben. Der Streit zeigt aber, dass hier offenbar doch irgendein Defizit besteht. Ja, wenn man sich streitet, also weist das auf ein Defizit an Verständnissen. Und Sokrates macht dann genau diese Prämissen zum Thema und fragt zurück nach der Sache selbst. Was ist die Tugend selbst? Und das ist dann der Beginn der eigentlich philosophischen Untersuchung. Also er stellt diese Frage an diejenigen, die vorher im Alltagsgespräch die Tugend für sich in Anspruch genommen haben, mit bestimmten praktischen Urteilen. Er stellt also niemals die Frage an eine Person, die gar nicht behauptet, die Tugend zu haben, sondern Voraussetzung für das sokratische Gespräch ist stets, dass der andere zu erkennen gegeben hat, dass er der Meinung ist, über die Tugend zu verfügen und auch über ein richtiges Wissen zu verfügen. Also dieser Anspruch ist immer Ausgangspunkt des sokratischen Gesprächs. Also daran, ja, wird der andere gemessen und dort setzt diese Prüfung an. Ja. Und das philosophische Gespräch findet dann in Form einer Prüfung von Tugendauffassungen statt, die die anderen vertreten. Also Sokrates holt dann mit Hilfe der sogenannten maieutischen Kunst die Auffassungen der Tugend aus den anderen hervor und prüft, untersucht sie, aber nicht mit externen Maßstäben, sondern das ist ein immanentes Verfahren. Er wendet also die Aussagen und Prämissen an, die auch die anderen teilen, misst also die Aussagen praktisch an den Meinungen und Überzeugungen der Gesprächspartner. Und diese Prüfung ist dann eine schrittweise Vertiefung. Man kommt immer tiefer zu den Grundlagen des praktischen Handelns bis hin zu den letzten Handlungszwecken, die mit dem Begriff des Guten verbunden werden. Also das Gute, die Erkenntnis des Guten ist immer das letzte Moment in diesem Dialog, was zumindest als Begriff aufscheint. Aber es wird dann meistens deutlich in diesen Gesprächen, dass diese Partner eben diese Erkenntnis des letzten Wertmaßstabes nicht haben. Es gibt Vorstellungen vom Guten, die dann meistens problematisch sind oder widersprüchlich sind. Und der ganze Dialog endet zum Schluss in der Aporie. Das ist den Tugenddialogen gemeinsam, dass also die Aporie festgestellt wird. Und zum Schluss kommt diese Aufforderung von Sokrates, dass eben alle gemeinsam noch einmal nach der Tugend suchen müssen und sich um diese beste Verfassung zu kümmern haben. Das ist also ein Aufbau, der ähnlich ist. Aber in den mittleren und späten Dialogen ist ein ganz anderer Aufbau vorhanden. Aber meistens ist es so, dass es eben immer irgendein Gespräch gibt, ein Vorgespräch, in dem das Thema erstmal entwickelt wird, ja, von diesem Dialog.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden, ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Hätten Sie noch mal vielleicht ein Beispiel dafür, also was die was ist eine frühe Meinung in einem dieser Dialoge? Was ist dann Sokrates' Frage und was ist dann diese Erkenntnis des Guten und die Aporie am Ende?
Also es ist so, Laches zum Beispiel, es sagt der Militär Laches auf die Frage, was Tapferkeit ist, dass diese Tugend ein Standhalten in der Schlachtreihe ist. Also er ist Militär, ja, und hat diese Kriegssituation vor Augen und antwortet also auf die Frage nach der Tugend mit einem konkreten, besonderen Verhalten in diesem Kriegsbereich. Ne? Also der Soldat, der in dieser Schlachtreihe stehen bleibt und weiterkämpft und nicht flieht. Das ist Tapferkeit. Ja? Das definiert er hier als Tapferkeit. Und die sokratische Prüfung setzt dann dort an und in dem Fall bringt Sokrates erstmal ein Gegenbeispiel. Also tapfer ist ja nicht nur derjenige, der stehen bleibt und standhält, sondern tapfer kann auch der Soldat und Krieger sein, flieht. Ja, auch ein Fliehen als Verhaltensweise kann unter Umständen tapfer sein, wenn dahinter eine bestimmte Kriegstaktik besteht. Also er führt das Beispiel eines Reiterheers an in einem bestimmten Kampf, das also nicht weiter standhalten gekämpft hat, sondern in einem bestimmten Moment umgewendet hat, also eine Flucht vorgetäuscht hat, ne? Und damit den Krieg gewonnen hat. Also auch das Verhalten des Fliehens kann tapfer sein. Ja, dahinter kann diese Haltung der Tapferkeit stehen. Und dieses Gegenbeispiel zeigt, dass die Tugend nicht in dem konkreten, besonderen, wahrnehmbaren Verhalten aufgeht. Das Verhalten ist da immer ambivalent. Es kann immer sowohl gut und schlecht, sowohl tugendhaft als auch lasterhaft sein. Es ist wertindifferent. Ja, entscheidend ist, was denn als Einstellung hinter diesem Verhalten steht. Was für eine Absicht, ne? Was für ein Denken hinter diesem Verhalten steht. Und dort ist dann eher die Tapferkeit zu suchen. Also Sokrates führt das noch aus, indem er dann diesen ganzen Erscheinungsbereich ausweitet und sagt, Tapferkeit kann man ja nicht nur im Krieg verwirklichen, sondern es gibt ja auch andere Situationen im Frieden. Also Tapferkeit gegenüber Verführungen, ja, dass man Verführungen nicht erliegt, tapfer im Schmerz, Tapferkeit im Schmerz, in der Lust und so weiter. Er zeigt den ganzen Erscheinungsbereich auf und fragt dann noch einmal den Laches, was ist denn die Sache selbst? Ja? Was ist denn die Sache selbst? Und hier kommt dann als zweite Antwort des Laches, Tapferkeit ist eine Beharrlichkeit der Seele. Dieser Zusatz Seele zeigt, dass er jetzt hinter das Verhalten zurückgeht zu den Voraussetzungen in der Person, in der inneren Person. Also mit der Beharrlichkeit der Seele ist eine Charakterhaltung, eine Charakterdisposition benannt, ja, die sich dann eben sowohl im Verhalten des Fliehens manifestieren kann, als auch im Verhalten des Standhaltens. Ja, diese Beharrlichkeit der Seele ist jetzt ein Einheitsprinzip, was benannt worden ist. Und auch das hält aber dieser Prüfung nicht stand, denn die Beharrlichkeit, diese Charakterhaltung ist ja im Grunde genommen auch ambivalent, wertindifferent. Das wird jetzt aufgezeigt von Sokrates. Er sagt, also Beharrlichkeit kann ja auch sehr schädlich sein, wenn diese Beharrung von Unverstand und von Leichtsinn begleitet ist. Also wenn jemand beharrlich seinen Kopf an die Wand schlägt, ja, ist das eben keine Tapferkeit. Ja? Das ist eine Selbstschädigung. Und da wird jetzt deutlich, ne, dass die bloße Beharrlichkeit noch nicht ausreicht, um Tugend zu sein, sondern dass hier ein Moment noch hinzukommen muss, was dann als Einsicht bezeichnet wird. Irgendeine Art von Vernunft muss zu dieser Beharrlichkeit hinzukommen. So, und das bestimmt dann den Rest des Dialogs. Was ist unter dieser Einsicht zu verstehen? Was für eine Vernunft muss denn jetzt zur Beharrung hinzukommen? Da übernimmt dann der Nikias das Gespräch und versucht dann in verschiedenen Ansätzen hier eine Ausfüllung dieser Vernunft.
Und warum endet es dann in der Aporie? Oder könnten ja alle sagen, okay, jetzt haben wir es.
Ja, warum endet das in der Aporie? Ja, offensichtlich deswegen, weil diese Vernunft, die dann am Ende immer aufscheint als das, was Tugend begründet, nicht wirklich verstanden ist, ne? nicht als Wirklichkeit in der Person vorhanden ist. Also Nikias bringt als Vernunft eine Erkenntnis des Furchtbaren und Unbedenklichen an. Also eine Einsicht, was in einer bestimmten Situation anzustreben ist und was zu meiden ist. Und das wird dann schrittweise zurückgeführt auf die Erkenntnis des Guten und Üblen überhaupt. Ja, also wenn ich beurteilen will, was in einer Situation zu meiden ist und was vielleicht unbedenklich ist, dann muss ich einen Maßstab haben. Und das ist eben das Gute, ne? Ein letzter Handlungszweck. Und wenn ich dieses Wissen vom Furchtbaren und Unbedenklichen beanspruche, beanspruche ich zugleich, diesen Maßstab zu haben. Das Gespräch endet dann bei dieser Erkenntnis des Guten, die notwendig ist, um diese praktische Urteilskraft zu begründen. Aber es zeigt sich, dass Nikias diese Erkenntnis, die er als Begriff anführen kann, nicht ausfüllen kann. Also er hat das Gute nicht. Also er orientiert sich an bestimmten Lebensgütern und versucht, diese Lebensgüter dann gegeneinander abzuwägen. Aber das, was tatsächlich gut ist und was auch den Umgang mit den Lebensgütern begründet, kann er nicht angeben. Daran scheitert er. Und das ist etwas, was sich in den anderen Dialogen wiederholt. In der Politeia 1 zum Beispiel, da tritt der Trasymachos am Ende auf. Das ist eine Person, die das Recht des Stärkeren vertritt und mit der Gerechtigkeit identifiziert. Und Trasymachos beginnt dann auch eine Ausfüllung vorzunehmen dieses letzten Handlungszweck und versucht das Gute als Machtstreben, ne, als Streben nach den Lebensgütern, als eine Art von Habsucht aufzuzeigen. Ja?
Das finde ich irgendwie ganz spannend, diese Form, weil man kennt ja solche Leute manchmal aus dem richtigen Leben. Also man diskutiert gerade irgendwas und will irgendeine Lösung und dann, vielleicht hat man keinen Streit direkt und dann kommt so jemand und sagt, aha, du denkst also XY ist YZ oder so und dann denkt man sich so, okay, dafür habe ich jetzt eigentlich gerade keine Zeit. Also ich habe jetzt gerade keine Zeit, die Sachen nochmal quasi von der Wurzel zu durchdenken, sondern wir versuchen hier etwas anderes gerade zu klären. Und normalerweise ist ja so, dass das tatsächlich eine, ja, so eine Störenfriedrolle hat, die den Ablauf der, sagen wir, alltäglichen Systeme irgendwie stört, wenn jemand kommt und sagt, Moment mal, was ist denn überhaupt die Tugend für dich jetzt? Und es geht aber Sokrates und jetzt Platon auch, wenn ich das richtig verstehe, nicht darum, das wäre wahrscheinlich dann sophistisch, zu sagen, das gibt es gar nicht, Tugend. Also wir reden also quasi, dass es rein konstruktivistisch wäre. Naja, wir glauben an irgendwelche Sachen, aber das gibt es eigentlich alles gar nicht. Das müssen wir radikal kritisieren, sondern eigentlich geht es darum, mit dieser Kritik, dieser Ideologiekritik und auch diesem Entlarven, dass wir gar nicht manchmal genau wissen, was wir überhaupt sagen, den tatsächlichen Dingen auf den Grund zu gehen. Aber die Tugend zum Beispiel und das gute Leben ist tatsächlich etwas Wichtiges für Sokrates und auch für Platon. Es geht nicht darum, dieses ganze Konzept zu kritisieren.
Nein, also Sokrates ist in diesem Sinne eben kein skeptischer Sophist, für den er ja gehalten worden ist, oft. Ja, in der Sophistik, so wie sie bei Platon zumindest oft geschildert wird, ist das ja eine Methode, dass man die Wertauffassungen destruiert, ohne etwas Positives zu entwickeln. Ja, man zerstört eine bestimmte Wertauffassung, entlarvt sie oder zeigt sie als widersprüchlich auf, auch mit Hilfe der erlenktischen Methode, ne? Der Erlenkschuss wird dort auch verwendet, aber eben in dieser...
Was ist Erlenktik?
Erlenkschuss, Erlenkschehen, das heißt prüfen, überführen, widerlegen. Ja? Erlenkschuss, das ist der griechische Begriff. Und das ist ein Begriff, den Platon auch verwendet zur Kennzeichnung der sokratischen Methode. Aber bei Sokrates ist es keine skeptische Methode. Er ist kritisch, er prüft diese Wertvorstellungen, aber nimmt die ganze Zeit diese Prämisse an, die ja auch die Partner annehmen, dass es Tugend gibt, dass sie Tugend etwas ist, dass sie etwas Bestimmtes ist, eine bestimmte Qualität hat und dass sie etwas Nützliches, Förderliches ist. Das sind Grundprämissen, die alle Gesprächspartner haben und teilen. Also das sind Strukturmerkmale der Tugend, die immer in der Beanspruchung der Tugend drinstecken. Und davon geht Sokrates aus. Ja? Also er teilt dann diese Grundprämissen und fragt dann nur, gut, wenn die Tugend etwas Nützliches und so etwas Wichtiges ist, dann müssen wir sie wirklich verstehen. Dann müssen wir wirklich erkannt haben, was für ein Bedeutungsgehalt mit diesem Wertbegriff zu verbinden ist. Und diese kritische Methode ist eben hier im Fall des Sokrates eine konstruktive Methode. Ja, das ist sehr schwer zu verstehen, weil wir mit Kritik normalerweise eben eine Destruktion verbinden. Ein Nachweis, dass hier ein Widerspruch vorhanden ist und eine bestimmte Auffassung nicht richtig ist. Aber wir verbinden mit der Kritik keine positive Einsicht. Ja, meistens wird das getrennt. Zuerst kommt eine Kritik. Auch in der Philosophie wird das oft gemacht, wenn Abhandlungen geschrieben werden. Da werden zunächst bestimmte Auffassungen kritisiert und widerlegt und dann kommt die Entwicklung der eigenen Position. Ja, dann kommt das Positive. Ja, und hier bei der platonisch-sokratischen Methode ist beides als Einheit gedacht. Kritik ist zugleich der Gewinn von Einsicht. Aber nur dann, wenn hinter dieser Prüfung also eine sogenannte Selbsterkenntnis und Umkehr steht. Also das ist für Platon ganz wichtig. Sokrates verbindet er mit einer Umkehr der Denkweise. Er geht eben nicht aus, wie die Gesprächspartner, davon, dass er die Tugend besitzt und versteht. Sondern er hat die Einsicht gewonnen, dass er Defizite hat, ne? Dass er das Verständnis des Guten nicht besitzt, sondern dass dieses erst zu suchen ist. Und das ist eine Einsicht, die nennt Sokrates Selbsterkenntnis oder auch Umkehr, ne? Weil sich die Denkweise umkehrt. Ich gehe nicht mehr aus vom Besitz der Tugend, sondern bin jetzt ausgerichtet auf die Erkenntnis. Und wenn diese Umkehr tatsächlich da ist, dann kann auch diese kritische Methode zur Erkenntnis kommen, zu positiven Einsichten kommen, weil hier eine Suche am Werk ist. Eine Suche, die dann über die kritische Prüfung die Sache, um die es geht, stufenweise erschließt. Über die Negation, über die Kritik wird das Positive stufenweise erschlossen. Also im Laches kann man das sich vielleicht veranschaulichen an dieser ersten Stufe. Das hatte ich ja kurz erzählt, dass hier als Antwort auf die Frage nach der Tugend selbst mit mit einem besonderen Verhalten geantwortet wird. Und indem hier eine Untersuchung stattfindet, erstmal die Frage, ist denn dieses Verhalten Tapferkeit? Ne, schon das ist ja eine Form der Suche. Sokrates stimmt nicht zu, er sagt nicht nein, das stimmt nicht, sondern er untersucht, ob das tatsächlich Tapferkeit ist. Und indem er dieses Gegenbeispiel bringt, ja, öffnet sich der Blick auf die Sache. Es wird plötzlich klar und deutlich, dass die Tapferkeit nicht aufgehen kann in diesem besonderen Verhalten. Dass es etwas sein muss, was das Verhalten erst begründet. Ja? Also dieser Blick wird dann frei auf die Sache. Und so wird dann stufenweise diese Tugend im Dialog erschlossen. Ja? Das nennt Platon Aufstieg, weil es hier ein Stufenweg ist, der von äußeren Verhaltensweisen führt über innere seelische Dispositionen. Dann geht es weiter zu einer praktischen Urteilskraft, bis hin zur Erkenntnis eines letzten Wertprinzips, was alles begründet. Das ist ein Stufenweg. Deswegen nennt Platon das Aufstieg.
Genau, das machen Sie ja quasi als die Hauptteile dieser Dialoge auch in Ihrer Einführung so aus, diese Umkehr und den Aufstieg. Bevor wir vielleicht dazu nochmal stärker kommen und auch vielleicht das anhand von anderen Dialogen nochmal uns verdeutlichen können, das ist doch ein Shift, dass es auf einmal jetzt bei Platon um diese politischen und persönlichen Sachen geht. Also wenn wir uns die Vorsokratiker anschauen, wo es ganz viel darum ging, irgendwie, was hält die Welt im Innersten zusammen, was ist der Urgrund für alles und so, und wir haben da ganz verschiedene Positionen gehabt, dann ist es doch irgendwie interessant, dass wir jetzt bei Platon auf einmal in Anknüpfung an Sokrates, der ja auch die Leute gefragt hat auf dem Platz, auf einmal immer jetzt diese Frage haben, was ist die Tapferkeit, was ist die Gerechtigkeit, kennen wir überhaupt die Tugenden und so. Was kann man vielleicht dazu noch sagen? Warum wird das wichtig? Oder das ist schon irgendwie interessant, dass das jetzt hier mit Platon so stark losgeht oder nicht, dass diese persönlichen, geistigen und dann immer abstrakter werdenden Fragen besprochen werden.
Ja, es kommt ja nicht von Platon, ne, diese Hinwendung zur Tugend, sondern die hat man schon in der Sophistik. Die Sophistik vollzieht ja eine Wende zum Menschen hin, zur menschlichen Lebenswelt. Sophistik ist eine Aufklärungsbewegung. Sie kritisieren die ganze Vorsokratik, also die Naturphilosophie, die Geistspekulation in der Naturphilosophie und auch die Ontologie eines Parmenides. Ja, Parmenides hat eine Seinslehre entworfen, das Sein als eines, das ist eine sehr einflussreiche Lehre, und die Sophistik kritisiert das als Spekulation, ja, und versucht hier eine Wende zu vollziehen weg von der Naturbetrachtung und von der Metaphysik, so würden wir heute sagen, hin zum Menschen, zur menschlichen Lebenswelt. Und da sind jetzt die Themen der Tugend, der politischen Verfassung, des Rechts, aber auch der Rhetorik und so weiter von Belang. Ja? Also die Sophistik hat dann doch auch eine Naturphilosophie, aber es ist eben eine Naturphilosophie, die vom Menschen her entworfen wird. Der Mensch rückt in den Mittelpunkt. Und bei Platon ist jetzt Folgendes. Also er greift sowohl diese naturphilosophische Tradition auf, als auch die Sophistik. Er greift auf beides zurück, knüpft an beides an und transformiert beides zugleich. Also er nimmt aus der Naturphilosophie diese Frage nach der letzten Ursache auf, nach der Arche. Die Naturphilosophen seit Thales haben immer nach einem letzten Urgrund gesucht, der alles zieht und in den auch alles wieder hineingeht. Da hat man zunächst das Stoffliche als Ursache angenommen. Bei Thales ist es das Wasser. Das Wasser durchzieht alles und ist Anfang und Prinzip von allem. Später hat man die Luft als Ursache begriffen oder alle vier Elemente, also Feuer, Wasser, Luft und Erde. Auch diese Variante gibt es als Ursachenlehre. Und man hat aber dann schnell gesehen, dass die Stofflichkeit nicht diese Funktion der Ursache wirklich erfüllen kann und ist dazu übergegangen, ein geistiges Prinzip anzunehmen als Ursache. Anaxagoras hat den Nous als Ursache angenommen, die Vernunft, also eine Art von kosmischer Vernunft. Ja. Und bei Parmenides hat man auch eher eine geistige Ursache. Das Sein, von dem Parmenides spricht, ist also kein sinnliches Sein, sondern das ist auch etwas Immaterielles. Also Platon nimmt diese Frage nach der Ursache auf aus der Naturphilosophie, aber geht nicht wie die Naturphilosophen davon aus, dass diese Ursache über die Naturbetrachtung zu erreichen ist. Da kommt jetzt die Anknüpfung an die Sophistik ins Spiel. Er greift auf die Rückwendung zum Menschen zurück, das, was die Sophisten vollzogen haben, und sagt also, wir müssen am Menschen über die Untersuchung des menschlichen Seins diese erste Ursache finden. Ja, das ist jetzt der besondere Weg von Sokrates und Platon, dass hier also zwei Traditionen aufgegriffen werden und miteinander vermittelt werden, aber es entsteht dann plötzlich ein ganz neuer Lösungsansatz. Die Sophisten gehen zum Menschen zurück, aber sie setzen den Menschen als Maßstab aller Dinge. Das macht Platon nicht. Er geht zum Menschen zurück, aber sagt, also der Mensch muss auch bezogen werden auf einen übergeordneten Maßstab. Also der Mensch ist erst zu bilden in seinen verschiedenen Anlagen. Die Tugend ist nicht von vornherein gegeben, das Gut ist nicht gegeben, sondern muss erst kultiviert werden. Aber entscheidend ist, dass hier eben in dieser Frage nach der Tugend und nach dem Guten bei Platon die Frage nach der letzten Ursache inbegriffen ist.
Ja? Und diese letzte Ursache ist dann das Gute?
Genau. Dahinter steht einfach die Annahme, dass es keine wesenhafte Differenz gibt zwischen der Ursache von kosmischer Bestheit und Regelmäßigkeit und der Ursache von menschlicher Tugend. Also Platon geht davon aus, dass es hier also ein und dieselbe Ursache gibt, die sowohl im physikalischen Bereich wirksam ist, als dann auch diese menschliche Tugend begründet. Es wird immer als das Gute benannt, ne? Und dieses Gute ist aber eben nicht nur das menschlich Gute nach Platon, was jetzt im Bereich der Tugend eine Relevanz hat, sondern dieses Gute ist zugleich Ursache der kosmischen Ordnung. Das wird im Höhlengleichnis am Ende angedeutet. Dort wird gesagt, und wenn jemand aufgestiegen ist und das Gute, die Sonne berührt hat, dann wird er schon sehen und erkennen, dass das Gute, also alles Regelhafte, alle Regelmäßigkeit, Jahre und Jahreszeiten in der Natur hervorbringt und so weiter. Und da wird dann dieser Schritt gemacht, dass dieses erkannte Gute zugleich eben auch das Urprinzip der physikalischen Wirklichkeit ist.
Das ist für uns heute natürlich irgendwie schwer zu greifen, dass diese beiden Bereiche zusammenfallen. Also man weiß natürlich, Philosophie hat früher auch die Naturwissenschaften inkludiert, aber hier ja tatsächlich auch in einer Argumentation, bei der man, wenn man jetzt selber versucht, das nachzuvollziehen, man nicht umhinkommt, entweder in die Natur auf einmal so ein ethisches Prinzip irgendwie reinlegen zu wollen, was da gefühlt nicht ist, oder in jetzt die eigenen Tugenden, die Moral, das Ausbilden eines Charakters auf einmal so ein kosmisches Prinzip irgendwie reinzulegen, was man da wahrscheinlich auch nicht direkt jetzt so sinnbildlich drin erkennen würde.
Ja, genau. Für unsere heutige moderne Sichtweise ist das sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Aber dieser Zusammenfall, ne, von Ursache der menschlichen und der kosmischen Bestheit ist einfach in einer holistischen Sichtweise begründet, die der Antike eigen war, ne? Also diese starken Trennung, wie wir sie heute haben, findet man dort nicht. Und natürlich stellt sich die Frage, ob dann diese Natursicht also nicht eine Projektion des Menschlichen ist. Die Sophistik hat das ja von vornherein bejaht und auch als Argument gegen die Naturphilosophie eingebracht. Also wir projizieren ja unser eigenes Sein auf die Natur. Und Platon greift diesen Einwand auf und sagt, also wir müssen uns erstmal in unserem eigenen Sein wirklich bilden. Und vom gebildeten, vom kultivierten Menschen können wir dann eine Vorstellung entwerfen vom Kosmos. Also da versucht er eben diesen Projektionsvorwurf, ne, zurückzuweisen, indem er sagt, also nicht der Mensch, wie er faktisch ist, ja, ist schon in der Lage, jetzt irgendwie eine Naturauffassung zu entwickeln, sondern der Mensch muss sich erst kultivieren, also erst das Gute erkennen, die Tugend in sich hervorbringen. Und von dort ist es möglich, eine Vorstellung zu entwerfen. In der Naturphilosophie am Ende von Platons Schaffen, da wird nicht davon gesprochen, dass hier eine Naturerkenntnis vorgestellt wird. Also Platon ist im Timaeus sehr zurückhaltend mit dieser Erkenntniskategorie und sagt, also das, was hier jetzt präsentiert wird, ist eine Vorstellung von der Entstehung des Kosmos. Also eine Erzählung, so wird gesagt, eine Erzählung. Da wird also der starke Erkenntnisbegriff gar nicht angewendet auf die Naturphilosophie. Und das hat zu tun, ja, das hat zu tun mit dem spezifischen Ansatz von Platon, dass er meint, also die Ursache können wir nur über diese Tugendprüfung, ja, über diese Tugenderkenntnis gewinnen. Nur das, was ich in mir selbst, ja, als Sein verwirkliche, kann ich auch dann wahrnehmen, ja. Nur das ist mir wirklich zugänglich. Also die Natur, dort kann ich ja nicht, also diese In-Perspektive haben, sondern das bleibt da immer das Gegenüber, ja, diese Natur. Und ich kann dann natürlich empirische Forschung betreiben, aber das Tiefste und Letzte kann ich irgendwie nicht erfassen. Das kann ich nur am Menschen in mir selbst erfassen, indem ich es selbst hervorbringe. Aber wenn Erkenntnis gewonnen wurde im Menschen, dann kann von dort her auch eine Vorstellung entworfen werden vom Kosmos und von der Natur. Aber es ist eine Vorstellung.
Und dieses, also das, man kennt das ja bei der Tugendethik, dass quasi diese Tugenden ausgebildet werden müssen, dass man, indem man das tut, dann besser darin wird. Und das ist bei Platon aber, hat das auch mit philosophischer Reflexion selbst zu tun. Also quasi, man wird dann eben ein besserer Mensch und in der Staatstheorie, zumindest der Politeia, ja dann auch ein, würde man ein besserer Herrscher werden, wenn man daran arbeiten würde, dieses Gute zu erkennen in der Reflexion.
Ja, das ist beides miteinander verbunden. Der Erkenntnisprozess, der hier bei Platon mit Aufstieg bezeichnet wird, ist ja keine theoretische Erkenntnis, sondern das ist eine Einsicht, eine Vernunfteinsicht in das Gute, die zugleich verbunden ist mit einer Persönlichkeitsbildung. Das geht beides einher. Es ist also nicht getrennt. Im Aufstieg wird zugleich die Tugend ausgebildet, kultiviert, ja, also mit der Einsicht wird Tugend ausgebildet und entwickelt.
Sie schreiben, der Suchende wird zunehmend zu dem, was er sucht. Das fand ich irgendwie einen tollen Satz.
Genau, das ist ein Satz aus der Politeia, ne? Dort wird das so beschrieben. Also damit ist gemeint, dass dieses Sein der Tugend in der eigenen Person dann tatsächlich ausgebildet wird, dass man hier nicht eine getrennte Aktion von einer theoretischen Erkenntnis und einer nachfolgenden praktischen Verwirklichung der Erkenntnis hat. Also so ist es nicht gedacht beim Platon, sondern der Prozess der Einsicht ist zugleich eine Reinigung. Dieser Begriff, der taucht oftmals auf bei Platon, eine Reinigung der Person, eine Reinigung von problematischen Antrieben, von problematischen, fragwürdigen Strebungen, wie zum Beispiel der Habsucht, ne? Alle möglichen Arten von Selbstsucht werden hier aufgeführt, die
Das ist das große Übel immer, diese Selbstsucht.
ja, es gibt eine Stelle in den Nomoi, da wird davon gesprochen, also dass eine übermäßige Selbstliebe, wir würden heute sagen, eine narzisstische Selbstliebe, das größte Übel ist, weil sie die Sichtweise auf die Dinge, auf Personen, auf Ereignisse verzerrt und verhindert, dass man zu objektiv guten, richtigen Urteilen und zu einem guten Handeln kommt. Also die Person ist geprägt, ne, und völlig eingenommen von eigenen Wünschen, von subjektiven Bedürfnissen und bezieht alles, was sie erlebt, ne, auf dieses eigene Vorteilsstreben und ist von daher gar nicht mehr frei, unvoreingenommen wirklich in einer Situation zu urteilen und zu handeln. Und bei Platon in diesem Aufstieg geht es darum, also diese Vorurteilslosigkeit, diese Freiheit, ja, von Vorurteilen und von diesen ausgeprägten Formen der Selbstsucht zu erreichen. Also man könnte es vielleicht sogar auch so sagen, ja, das Gute, was hier im Aufstieg erreicht wird, ist eine Freiheit von der Selbstsucht und eine Voraussetzungslosigkeit, die dann dazu führt, dass man im Alltag, aber dann auch in der Wissenschaft ganz anders umgehen kann mit Dingen, ganz anders urteilen kann.
Interessant, weil ja, Platon ja auch in diese Zeit oder zumindest Sokrates diese Achsenzeit, von der man mal ausgegangen war, dass wissenschaftlich keinen sonderlichen Gehalt heute mehr hat, aber man diese Parallele gesehen hat, dass irgendwie Konfuzius und Buddha und Sokrates alle so zeitgleich waren und die Überwinden des Ego ist ja auch in der buddhistischen Philosophie, haben wir auch schon eine Folge zu gemacht, auch irgendwie so ganz wichtig. Das fand ich ganz interessant, dass das hier nochmal so in anderer Form quasi auftaucht, also diese Überwindung der Selbstsucht oder der übermäßigen Selbstsucht. Könnten wir noch etwas zur Ideenlehre sagen? Sie haben das ja am Anfang schon kurz angesprochen, also dass es diese unter anderem nietzscheanische Sicht gibt, dass Platon davon ausgegangen ist, es gibt eigentlich zwei Welten und in der einen Welt sind so die Prinzipien der Sachen quasi. Und das ist ja so, dass ich wurde damit auch in der Schule dann konfrontiert, im Phaidon, in diesem Dialog, wo es ja um die Frage geht, also Sokrates wird gefragt, hast du Angst vor dem Tod? Und dann sagt er, nee, weil die Seele ist ja unsterblich. Und da unter anderem wird diese I Idee von den Ideen ja ausgebreitet von Sokrates beziehungsweise Platon, indem er da sagt im Phaidon, dass die Seele die Ideen schon geschaut haben muss eigentlich, bevor sie ins Leben gekommen ist. Denn wir erkennen Eigenschaften an Dingen, also sagen wir dass Dinge groß sind oder klein sind oder so. Also wenn wir jetzt bei so eher abstrakten Sachen bleiben, später geht es dann ja auch um ganz spezielle Sachen, dass man sagt, ist die Idee eines Tisches oder so. Und da gibt es jetzt die Sicht drauf, dass man sagt, das hat Platon tatsächlich geglaubt, dass es zwei Welten gibt, die voneinander getrennt sind und in der einen Welt sind die Ideen. Was lässt sich dazu sagen? Denn Sie sagen ja, dass es, Sie sehen das nicht so, also dass das so dogmatisch quasi geglaubt wurde oder dass diese Platon tatsächlich an diese zwei voneinander getrennten Welten geglaubt hat.
Ja, ich sage gleich was dazu. Ich will nur noch mal kurz Bezug nehmen auf das, was Sie vorher noch angedeutet haben, diese Nähe zu den großen Weisheitstraditionen. Das sehe ich auch, ja. Also Platon, also in diesem Verständnis auch des Guten, also ist tatsächlich sehr nah, ne? Also an diesen Weisheitstraditionen der östlichen Kulturen dran, ne? Also das ist schon irgendwie sehr ähnlich, nur der Weg, meine ich, ist anders, ne? Platon wählt einen ganz anderen Zugang, also einen rationalen Weg der Selbstgestaltung und der Selbstprüfung. Das ist das Besondere dann bei Platon, ne? Dass er diesen rationalen Weg wählt. Und ich möchte jetzt nicht urteilen, also welcher Weg jetzt der bessere ist, ne? Sondern ich lasse es einfach mal so stehen und will nur sagen, also es gibt Ähnlichkeiten, ja, im Ziel, aber der Weg, den Platon wählt, ist ein ganz anderer. Ne? Und in Bezug auf die Idee, ja, das ist ja ein großes Thema und ich hatte es vorhin schon am Anfang kurz angedeutet, dass Platon sehr stark und häufig mit einer sogenannten Ideentheorie und sogar einer Zwei-Welten-Theorie verbunden wird. Das ist eine Deutung, die auf Aristoteles letztendlich zurückgeht. Also Aristoteles hat in Platon den Ideentheoretiker gesehen. Das wird ausgeführt in der Metaphysik, in der aristotelischen Metaphysik. Dort sagt er, der Sokrates hat nach Definitionen der Tugend gesucht und Platon habe den Fehler begangen, dieses Allgemeine zu vergegenständlichen, ja? Also Dinge daraus zu machen und dann eine ganz eigenständige Welt zu behaupten der Ideen. Das ist eine Deutung, also Aristoteles bezieht sich dabei ganz explizit auf den Phaidon. Im Phaidon wird tatsächlich eine Ideenlehre entwickelt. Hier wird die Idee als Ursache angenommen der sinnlichen Dinge, also die Beschaffenheit, das So-Sein eines sinnlichen Objekts ist durch das Formprinzip der Idee verursacht. Idee steht hier für ein bestimmtes allgemeines Prinzip der Formung. Also die Idee des Schönen hat bestimmte allgemeine Merkmale, die dann wieder auftauchen in der Schönheit eines konkreten, besonderen Dinges. Das Schöne selbst, die Idee des Schönen, wird aber eben nicht dann mit den Merkmalen des Sinnlichen verbunden, sondern hier wird gesagt im Phaidon, das ist von der Struktur her ganz anders angelegt. Das Allgemeine, die Idee ist unveränderlich, also unvergänglich, ist selbst identisch, ne, bleibt immer mit sich selbst identisch, ist immer eines und nicht vieles und so weiter. Es werden bestimmte Strukturmerkmale dann der Idee angenommen, die dann diese Idee von den sinnlichen Dingen unterscheiden. Das Wichtige ist, dass Platon hier bei dieser Ideenlehre zugleich eine Distanzierung vornimmt, indem er diese Lehre der Sokrates-Figur in den Mund legt, die im Phaidon einen Rückblick auf den eigenen Lebensweg gibt. Ja, es gibt eine sogenannte sokratische Autobiografie im Phaidon. Sokrates beschreibt dort seinen intellektuellen Weg von der Naturphilosophie über eine Ideenlehre, also die dann aber nicht als letzter Schritt hier aufgezeigt wird. Also er bleibt im Phaidon bei dieser Ideenlehre stehen, weil er das braucht für die Argumentation gegenüber den Partnern, die er dort hat. Aber es wird aufgezeigt, dass die Idee eigentlich nicht die letzte Antwort von Platon ist auf diese Ursachenfrage. Platon lässt Sokrates dort sagen, dass man diese Ideenhypothese noch mehr prüfen muss, noch stärker untersuchen, prüfen muss, bis man zu einem letzten hinreichenden Grund gelangt. Damit wird angedeutet, dass die Idee eben nicht die Funktion einer letzten Ursache erfüllen kann. Und das ist ja auch sehr nachvollziehbar, weil es ja völlig offen bleibt, wie diese Verbindung zwischen Idee und Ding zu denken ist. Ja, mit der Ideenlehre hat man ein Formprinzip benannt, aber die Teilhabe der sinnlichen Dinge an diesem Formprinzip bleibt ja völlig ungeklärt. Das Formprinzip ist keine Wirkursache. Es ist keine bewirkende Ursache, sondern eben nur ein allgemeines Formprinzip. Und da ist es ganz klar, ne, dass hier noch mal irgendwie etwas anderes kommen muss. Also letztendlich ist für Platon das Gute die letzte Ursache. Und dieses Gute wird zwar auch mitunter als Idee bezeichnet. Im Gleichnis wird auch der Ideenbegriff verwendet, also im Höhengleichnis, im Sonnengleichnis, um das Gute noch mal zu präzisieren. Aber dieses Gute hat ganz andere Merkmale als die sogenannten anderen Ideen. Das Gute wird in den Gleichnissen der Politeia als Wirkursache dargestellt, als eine Ursache, die etwas hervorbringt, erzeugt, die eine steuernde, lenkende Kraft hat, eine Dynamis. Ne, so sagt Platon im Gleichnis ist dieses Gute des Agathon. Und es wird dort in den Gleichnissen auch gesagt, dass das sogenannte Gute dann Ursache des Allgemeinen der Ideen ist. Das wird nochmal bildhaft im 10. Buch der Politeia ausgesagt. Dort versucht Platon zu zeigen, dass es einen sogenannten Wesensbildner gibt. Der wird hier mit Gott benannt. Also Gott bringt also diese Wesenheiten, das Allgemeine hervor. Gott kann man an der Stelle durchaus mit dem Guten in Verbindung bringen. Das ist im 10. Buch eine ja, religiöse Formulierung für das Gute. Also ich sage einfach mal so, ne, dass diese Ideenlehre taucht auf beim Platon, aber wird jetzt als Entwicklungsetappe in einer bestimmten geistigen Entwicklung aufgezeigt. Und diese Ideenlehre im Phaidon wird dann an anderen Stellen auch stark kritisiert, zum Beispiel im Parmenides, aber auch im Sophistes. Im Parmenides wird aufgezeigt, dass solch eine Ideenlehre aporetisch ist. Da wird es durchdacht. Wie kann man solch eine getrennte Ursache, so ein getrenntes Prinzip denken? Da werden verschiedene Möglichkeiten durchgegangen. Ist die Idee im Ding? Ist sie im Denken? Ja, das Subjekt? Oder ist sie getrennt von Dingen und dem Denken und alle Möglichkeiten, die Idee zu denken, scheitern. Ja, das endet aporetisch. Also da wird aufgezeigt, dass man solch eine Ideenlehre nicht widerspruchsfrei vertreten kann. Und auch im Sophistes wird eine Kritik geübt an den sogenannten Ideenfreunden. Dort im Sophistes geht es um das Sein. Was ist das Sein? Da greift Platon auf diese vorsokratische Debatte zurück und präsentiert diesen großen Streit zwischen Idealisten und Materialisten. Die Materialisten begreifen das Stoffliche, das Sinnliche als Sein. Und die Idealisten behaupten also, die Idee, die ohne Bewegung, ohne Veränderung ist, ist das eigentliche Sein. Und Platon kritisiert das an dieser Stelle, und sagt also, die Idee kann nicht also identisch sein mit dem Sein, weil wir ja auch Vernunft, Seele zum Sein hinzurechnen. Und Vernunfttätigkeit, Seele ist ja etwas, was mit Lebendigkeit verbunden ist, mit Bewegung. Ja? Das Denken ist eine Bewegung. Und wenn das zum Sein dazugehören soll, geht das Sein eben nicht in der Idee auf, die ja ohne Bewegung gedacht wird.
Aber es ist ja eigentlich ja eine, ich finde das immer so eine faszinierende Idee, so ein faszinierendes Konzept, diese Frage, ob die Abstraktion oder der Überbegriff eigentlich auch etwas ist tatsächlich, dass es gibt, oder wenn es das nicht gibt, warum haben wir es dann aber trotzdem? Also ich weiß noch, dass ich das damals auch so beeindruckend fand, auch wenn man nicht davon ausgeht, dass wir in eine Ideenwelt geschaut haben, bevor wir auf die Welt gekommen sind, ist das ja eigentlich schon eine frühe Frage danach, was der Mensch schon, sagen wir, verstandesmäßig konzeptionell eigentlich mitbringt in die Welt, also oder wie er, weiß ich nicht, geprimed ist oder sowas, um auf die Welt zu reagieren. Also auch wenn Platon vielleicht nicht so direkt daran geglaubt hat, dass es diese getrennten Welten gibt, ist es auf jeden Fall ein, ja, so ein spannender Schritt in der Geistesgeschichte, dass das so ausformuliert ist und dann ja auch von Aristoteles kritisiert wurde und so weiter.
Ja, man könnte jetzt fragen, ja, Also wie Aristoteles dazu kommt, also Platon so stark zu verbinden mit solch einer Ideenlehre. Also man kann sich vorstellen, dass in der Platonischen Akademie Diskussionen stattfanden und auch Auffassungen vertreten wurden, die eben solche allgemeinen Prinzipien als Ursache aufgefasst haben. Also es gab ja unterschiedliche Auffassungen in der Akademie, die diskutiert und verbreitet werden konnten. Es war keine dogmatische Stimmung in dieser platonischen Akademie, sondern es sollte irgendwie eine Atmosphäre sein, des gemeinsamen Denkens und Suchens. Und dazu gehörte, dass man eben auch unterschiedliche Auffassungen dort präsentieren konnte. Und diese Ideenauffassung war wahrscheinlich eine, ne, von den Auffassungen, die man da vertreten hat. Da ist Aristoteles vielleicht auch beeinflusst worden von anderen Platon-Schülern, die das vertreten haben. Und beim Aristoteles ist es einfach so, dass er auch sehr stark nach Wissensaussagen im platonischen Werk gesucht hat und wahrscheinlich auch das mündliche Lehren von Platon so aufgefasst hat, ne, dass er hier Wissenselemente, also theoretische Aussagen herauskristallisieren konnte. Er selber, Aristoteles selber, ist ein Wissenschaftler, eigentlich fast schon im modernen Sinne, ja, ein Wissenschaftler, der Theorien aufgestellt hat und ganz auf das theoretische Denken auch ausgerichtet war. Darum ging es ihm in seiner Philosophie, Theorien zu entwickeln. Und von dieser eigenen theoretischen Ausrichtung hat er Platon verstanden und gelesen, hat also auch bei Platon nach theoretischen Aussagen gesucht. Aber damit verzerrt man eigentlich die platonische Intention. Bei Platon gibt es natürlich theoretische Aussagen, aber das eigentliche Anliegen von Platon ist eben ein anderes, das, was wir vorhin besprochen hatten, dieser Aufstieg mit der eigenen Persönlichkeitsbildung und mit dieser Entwicklung von Vernunftfähigkeit und Einsicht. Ja, ich vermute, dass Aristoteles bei dieser Zusprechung der Ideenlehre also stark von den eigenen theoretischen Ambitionen ausgegangen ist und auch vielleicht beeinflusst war von anderen Mitgliedern in der Akademie.
Unsere Zeit ist ja begrenzt hier in diesem Format. Natürlich könnte man ewig jetzt über Platon reden. Was müsste denn vielleicht noch gesagt werden? Wir haben jetzt wenig über also ich habe es mal kurz, oder wir haben es kurz anklingen lassen, die Politeia. Platon hat ja selber auch irgendwie versucht, Politik zu machen oder einen Herrscher zumindest zu beraten. Da sind wir aber, glaube ich, in einer Folge zur politischen Philosophie in der Antike, die auch noch, oder die vielleicht sogar schon erschienen ist in diesem Feed, wenn ich mich daran erinnere, auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Was würden Sie sagen, muss man noch hier zu Platon auf jeden Fall erwähnen, was wir noch nicht angesprochen haben?
Also ich finde es ganz wichtig zu erwähnen, dass Platon aktuell ist, auch heute, also dass er überhaupt nichts eingebüßt hat, sondern nach wie vor ein Denker ist, der sehr ernst zu nehmen ist und der auch in vieler Hinsicht eine Unterstützung geben kann bei unseren Fragestellungen und Debatten. Also ich hatte ja am Ende des Buches versucht aufzuzeigen, wie kritisch die moderne Philosophie gegenüber Platon war und ist. Also das geht schon los mit Nietzsche, der sehr starke Vorbehalte gegen Platon hatte. Und das hat sich dann fortgesetzt mit Heidegger, mit Popper, mit Foucault. Das sind Denker, die dann ähnlich wie Nietzsche in Platon einen Philosophen sehen, der eine grundsätzliche Verkehrung eingeleitet hat, eine Verkehrung, also ein Grundirrtum in die Welt gesetzt hat, der dann die ganze Philosophie und Menschheitsgeschichte bestimmt hat. Und Heidegger, Popper, Foucault fühlen sich dann dazu berufen, jetzt diese Verkehrung wieder rückgängig zu machen und die richtige Sicht zu entwickeln. Aber das sind Auffassungen, die dann auf diese Zwei-Welten-Lehre zurückgehen. Also diese Kritik basiert eben auf einer Auffassung der platonischen Philosophie als Zwei-Welten-Lehre. Und wenn man das kritisiert, meint man immer, mit dieser Zwei-Welten-Lehre wird die sinnliche Welt abgewertet, das Besondere, das Vielfältige, das Individuelle wird abgewertet und das Allgemeine wird unzulässig aufgewertet, übersteigert, ne? Und das will man jetzt zurückdrehen. Aber es ist eben fraglich, ne, ob diese Art von Zwei-Welten-Lehre überhaupt platonisch ist. Und mich hat immer sehr irritiert und ja fast schon schockiert, also wie stark diese Vorbehalte sind. Bei Popper ist es ja ganz ausgeprägt, er sieht in Platon einen Ideologen, ja, einen Ideologen. Das ist
Vorreiter des Totalitarismus eigentlich, ne?
Ja, einen totalitären Denker, sagt Platon, ist derjenige, der zuerst von Rassen und Klassen gesprochen hat und von Konzentrationslagern. Also das ist schon sehr, sehr heftig. Und ich würde dem entgegenstellen, Platon ist der Anti-Ideologe schlechthin. Ja? Also wenn wir auf Platon wirklich zurückgreifen, auf die Art und Weise, mit Meinungen umzugehen, mit uns selbst umzugehen, ist das eine Schulung im anti-ideologischen Denken. Also dieses prüfende dialektische Verfahren will ja gerade vermeiden, dass man in diesem Wahrheitsanspruch verhaftet bleibt. Ideologie heißt ja immer, dass hier ein absoluter Wahrheitsanspruch erhoben wird und man nicht mehr bereit ist, die eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen. Das ist ideologisches Denken. Und gerade dagegen geht ja Platon vor. Also seine Intention ist ja, diese absoluten Wahrheitsansprüche aufzulösen. Also nicht Wahrheit in Anspruch zu nehmen, sondern durch die Selbsterkenntnis erstmal einzusehen, das ist etwas, was mir ja fehlt, was ich erst zu suchen habe. Ich muss mich überhaupt erst auf den Weg machen, um hier ein Verständnis zu entwickeln, was Wahrheit, was Sein, was das Gute ist. Und Platon geht es darum, auch diese Fähigkeit zu schulen und zu wecken, selbstkritisch umzugehen. Also Kritik heißt ja in der modernen Philosophie meistens Gesellschaftskritik, dass man kritisch gegenüber Umständen und der Gesellschaft so, wie sie im Moment verfasst ist, ist. Aber bei Platon geht Kritik noch viel weiter. Kritik heißt immer Selbstkritik. Zuerst Selbstkritik. Also sind meine Meinungen begründet, ja, oder nicht? Muss ich hier noch einmal eine stärkere Prüfung vornehmen? Die Infragestellung und Prüfung der eigenen Grundprämissen und Grundlagen des Handelns, das ist platonisch und das ist anti-ideologisch. Und das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig hervorzuheben, weil wir ja hier in der Gegenwart auch wieder mit vielen Ideologien konfrontiert werden. Und es ist immer erschreckend zu sehen, wie stark die Anziehungskraft von Ideologien ist.
Ja, das fand ich ein starkes Schlusswort auch bei Ihnen, dieses Zusammenbringen. Ja, und da ist ja auch im Gespräch jetzt nochmal klar geworden, diese ständige Kritik, aber mit dem Fokus auf die Wahrheit und das Gute. Das ist sehr spannend. Was würden Sie denn da zum Ende noch sagen? Also wir werden hier im Podcast, es sind hier schon noch ein paar weitere Folgen geplant, auf jeden Fall zu platonischen Dialogen. Also Platon wird uns hier oder euch, die ihr das hört, jetzt nicht direkt wieder verlassen. Aber was würden Sie sagen, wenn man jetzt anfangen will, sich mit Platon zu beschäftigen? Haben Sie einen Tipp, welchen Dialog sollte man zuerst lesen oder was anderes? Wo beginnt man?
Ja, also das würde ich jetzt nicht ganz pauschal beantworten wollen. Ich würde sagen, man sollte mit dem Dialog beginnen, der einen anspricht vom Thema her. Ja? Also wenn ich irgendwie eine Neigung habe, mich mit dem Eros zu beschäftigen, dann würde ich sagen, dann das Symposion. Ne? Dann ist das Symposion die erste Adresse. Also, oder wenn ich politische Neigungen habe und mich immer mit der Frage beschäftige, wie kann denn eine politische Verfassung gut und sinnvoll aussehen, dann würde ich natürlich die Politeia als ersten Dialog empfehlen. Ja? Also ich würde immer sagen, zuerst schauen, ne, was mich anspricht, also was für eine Interessenlage vorhanden ist, ne, was für eine Fragestellung ich selbst habe, womit ich mich beschäftige, und dann einen Dialog heraussuchen, der zumindest dieser Interessenlage erstmal entspricht, weil man dann am ehesten einen Zugang finden kann zu Platon. Ne? Also wenn mir die Tapferkeit ganz fremd ist, ne, weil ich das mit einer Kriegstugend verbinde, dann ist es nicht sinnvoll, den Laches zuerst zu lesen.
Stimmt, da hat man da vielleicht schon keine Lust mehr am Anfang. Und was man noch sagen kann, die sind natürlich alle unterschiedlich lang. Ne? Also man kann sich auch natürlich kürzere und längere raussuchen, wenn man mal reinlesen will.
Ja. Also was natürlich immer zu empfehlen ist, die Apologie gründlich zu lesen.
Ja,
Also das kann man, glaube ich, dann doch so pauschal sagen, weil die Apologie ein sehr eindrucksvoller Text ist, in dem nicht nur das Denken Sokrates vorgestellt, vorgeführt wird, sondern auch die Lebenswirklichkeit. Also das, was ja erreicht worden ist im Laufe der vielen Jahrzehnte des philosophischen Suchens, ne, das wird dort anschaulich vorgeführt. Das ist eine Lebenswirklichkeit, so eine Souveränität, ja, so eine Sicherheit im Umgang mit dem eigenen Tod und im Umgang mit Personen, die einen angreifen, die einen anklagen und zum Tod verurteilen. Also Sokrates also ist sehr beeindruckend an Souveränität und Sicherheit, und das hängt natürlich zusammen mit seiner Philosophie. Das ist jetzt das Ergebnis auch dieser philosophischen Forschung, dieses Aufstiegsweges.
Ja, das fand ich auch ganz gut und so wird es hier höchstwahrscheinlich im Podcast auch weitergehen, sich diese Dialoge, Apologie, Kriton, Phaidon, also wo das so um die Verurteilung des Sokrates geht und dann die Zeit im Gefängnis und sowas, die zu lesen, ne? Das wäre nochmal anders, dann guckt man so ein bisschen erstmal rein nach der Geschichte des historischen Sokrates und nimmt dann so die platonische Philosophie mit, um die es da geht. Das finde ich auch einen guten Einstieg. Gut, dann genau, gibt es viele Wege ins platonische Werk und ich danke Ihnen sehr, Frau Fröhlich, dass Sie so ein bisschen geholfen haben, die Tür hier dahin erstmal aufzustoßen und mir Rede und Antwort gestanden haben.
Ja, vielen Dank, Herr Eichler. Das hat mir Freude gemacht.
Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.